SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Die Schweiz zahlt definitiv keine Renten im Kosovo, aber es gibt eine gewisse Summe Geld, entscheidet das Bundesgericht. Die Schweizer Banken haben sich verrechnet und setzen wegen des Abkommens mit Großbritannien eine 500 Millionen Franken in den Sand. Der Bankenombudsmann Gietz, der Schlichter zwischen Banken und verärgerten Kunden. War er ein Feigenblatt der Banken?
Es ist kein Feigenblatt. Und ich glaube, man könnte auch mal die Banken fragen, ob sie es als Feigenblatt empfinden. Ich habe schon deutlich anders gehört.
Hans-Peter Henny geht nach 18 Jahren in Pension und erzählt im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Damian Rast mit den Nachrichten.
Die Schweiz muss an Personen, die nach Kosovo zurückkehren, auch in Zukunft keine AHV- und IV-Renten mehr bezahlen. Dies hat das Bundesgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Bis März 2010 hatte die Schweiz diese Renten in den Kosovo noch gewährt. Allerdings können Kosovaren, die endgültig in ihre Heimat zurückkehren, die bereits einbezahlten AHV- und IV-Beiträge zurückfordern. Auf Schweizer Bankkonten gibt es weniger unversteuerte britische Vermögen als bisher angenommen. Das jedenfalls zeigt eine Bilanz der Schweizerischen Bankiervereinigung zur Umsetzung des Steuerabkommens mit Großbritannien. Begründet wird dies unter anderem damit, dass viele britische Bankkunden in Großbritannien gar nicht steuerpflichtig seien. Zudem hätten sich viele Kunden selber bei den britischen Behörden angezeigt. In der Schweiz sind die Einkommensunterschiede im Vergleich zu anderen Ländern gering. Das zeigt eine Studie der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. Was die Löhne von Vollzeitangestellten betrifft, steht die Schweiz gar an der Spitze der OECD-Länder. Nirgendwo sonst seien diese Löhne so gleichmäßig verteilt wie hierzulande, heißt es in der Studie. Werden jedoch alle Löhne und nicht nur jene der Vollzeitangestellten verglichen, steht die Schweiz schlechter da als andere Länder. Neue Autos müssen ab nächstem Jahr strengere Kriterien erfüllen, damit sie in die beste Effizienzkategorie fallen. Das heißt, dass der Grenzwert für den CO2-Ausstoß erneut gesenkt wird. Man passe so die Kriterien dem neuesten Stand der Technik an, heißt es in einer Mitteilung des Bundes. Seit 10 Jahren muss auf jedem Auto eine Etikette angebracht sein, die zeigt, welche Umweltanforderungen das Fahrzeug erfüllt. Im Zusammenhang mit dem Tod von 2 Delfinen im Freizeitpark Conniland hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau einen Tierarzt bestraft. Mit dem Strafbefehl wird dem im Ausland wohnhaften Tierarzt eine Buße von 4'000 Franken auferlegt. Bestraft wurde der Tierarzt, der als Experte für Meeressäuger gilt, wegen mehrfacher Tierquälerei. Das Verfahren gegen einen ortsansässigen Veterinär wurde eingestellt. Gemäß einem Gutachten starben die 2 Delfine an einer zu hohen Dosierung eines Antibiotikums, das zudem noch zu lange eingesetzt wurde. Als Todesursache wurde eine Hirnschädigung festgestellt. Der Tierpark Conniland gibt die Delfinhaltung auf und sucht für die verbleibenden 3 Delfine einen neuen Aufenthaltsort. Im Kanton Aargau haben Diebe das Erdungskabel einer SBB-Fahrleitung gestohlen. Die Diebe kappten den Kupferdraht, der die Leitungsmassen der Bahn miteinander verbindet und erdet. Sie taten dies in nächster Nähe zur Fahrleitung und während diese unter Strom stand, was Lebensgefahr bedeutet. Insgesamt wurden im Fricktal über 600 Meter Kupferdraht entwendet, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Wert des gestohlenen Kabels beträgt 18'000 Franken. Die Polizei geht davon aus, dass eine professionell organisierte Diebesbande am Werk ist. Bereits im Herbst 2009 gab es 4 ähnliche Diebstähle im Aargau. Der Chefredaktor der Sonntagszeitung Martin Spieler gibt seinen Posten Ende Jahr ab. Das teilte das Medienhaus Tamedia mit. Spieler werde aber weiterhin für das Blatt schreiben. Wer seine Nachfolge antrete, sei noch nicht bestimmt. Der 49-jährige Spieler leitet die Sonntagszeitung seit etwas mehr als 3 Jahren. In der peruanischen Hauptstadt Lima ist die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen protestierende Studenten vorgegangen. Demonstriert wurde auch in anderen Städten des Landes. Die Polizei nahm gemäß Medienberichten mehrere Personen fest. Die Kundgebungen richteten sich gegen ein neues Universitätsgesetz. Nach Ansicht der Demonstranten würde dieses die Unabhängigkeit der Hochschulen einschränken.
Rendezvous. Weiter geht es mit der Urteilsbegründung, warum die Schweiz-Kosovaren in der Heimat definitiv keine Renten bezahlt. Die USA tun es, die Briten tun es und nun auch die Franzosen. Unbescholtene Bürger bespitzeln und niemanden scheint es zu stören.
Man muss aber halt eben erstmal klären, was man denn dann eigentlich will jetzt in diesen neuen Zeiten. Ja, wir haben halt dahingehend ein neues Zeitalter im Vergleich zu den 80er Jahren, weil halt eben so wahnsinnig viel auf diesem Vektor erfahren werden kann.
Dann, Schwarzarbeit sei gut für die Schweiz.
Insgesamt geht es der Schweiz mit der Schattenwirtschaft etwas besser als ohne Schattenwirtschaft,
sagt der Experte. Und was ist mit den Steuern, die dem Staat entgehen? Jazzfestival Montreux, das erste Mal mit dem Nachfolger des Festivals, Claude Nobs.
Aujourd'hui, je suis vraiment encore dans la construction de l'après-Claude, ce qui est normal.
Jetzt sei er noch in der Ära nach Claude. Und was der Neue danach bringt, hören Sie hier vor dem Tagesgespräch mit dem Mann, der 18 Jahre tiefe Einblicke hatte in den Finanzplatz Schweiz, Bankenombudsmann Hans-Peter Henny. Jetzt zu Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.855 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,56 gehandelt, der Dollar zu 95 Rappen 95. Das Wetter. Im Osten lockern sich die Hochnebelfelder allmählich auf. Bis am Abend scheint die Sonne immer häufiger. Die Temperatur erreicht rund 25 Grad. Im Westen und im Süden scheint oft die Sonne. Die Temperatur steigt im Wallis und im Tessin auf 29 Grad. Gegen Abend sind in den Südalpen lokale Regengüsse nicht ausgeschlossen. Das Wochenende bringt Sommerwetter mit viel Sonnenschein. In der zweiten Tageshälfte entstehen jeweils über den Bergen Quellwolken. Am Sonntag steigt das Gewitterrisiko, vor allem über den südlichen und östlichen Bergen. Die Temperatur liegt zwischen 26 und 30 Grad.
In der Schweiz leben 170.000 Kosovarinnen und Kosovaren, so viele wie in keinem anderen Land außerhalb des Kosovos. Viele von ihnen kehren nach dem Arbeitsleben in ihre Heimat zurück. Doch seit 2 Jahren überweist die Schweiz ihnen dorthin keine AHV- und IV-Renten mehr. Sie gibt den Zurückgewanderten nur noch die einbezahlten Beträge zurück. Zu Recht, wie das Bundesgericht nun also festgestellt hat. Damit beendet es einen langjährigen Streit. Alexander Grass erklärt.
Vor über 50 Jahren hat die Schweiz mit der Bundesrepublik Jugoslawien ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. Das Abkommen regelte auch die Rentenzahlungen an die in ihre Heimat zurückgekehrten Fremdarbeiter. Die Bundesrepublik Jugoslawien gibt es nicht mehr. Mit Bosnien, Kroatien, Mazedonien, Slowenien wurden Verhandlungen geführt. In Serbien bleibt der alte Vertrag in Kraft und einzig mit dem Kosovo gibt es seit 2010 kein Abkommen mehr. Die Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung sei schwierig. Es fehlten im Kosovo Partner und Gesetzgebungen, so die Begründung des Bundesrats. Und seither exportiert die Schweiz keine Renten mehr in den Kosovo. Einzig die geleisteten AHV-Beiträge werden zurückbezahlt. Die Empörung bei den Kosovaren ist groß. Sie sehen sich diskriminiert, denn die zurückbezahlten AHV-Beiträge sind viel niedriger als die Summe der sonst zu erwartenden Rentenzahlungen. Kosovaren beziehen häufig niedrigere Löhne. Und so profitieren sie AHV-intern vom Ausgleich zwischen Gutverdienern und Schlechtverdienern. Diese Solidarität spielt aber nicht bei der Rückzahlung der tatsächlich geleisteten AHV-Beiträge. Die größten Verlierer sind Invalidenrentner mit nur wenigen Beitragsjahren. Eine Petition mit 10.000 Unterschriften wurde an den Bundesrat gerichtet und mit großen Hoffnungen wurde das Bundesgerichtsurteil von heute erwartet. Das Grundsatzurteil ist klar. Dass der Bundesrat die Abkommen mit dem Kosovo nicht mehr weiterführe, sei rechtmäßig, entschied das Bundesgericht. Und es hatte auch völkerrechtliche Fragen zu klären. Denn Kosovaren waren vor der Abspaltung ihres Staates von Serbien serbische Staatsangehörige. Aber auf das Abkommen mit Serbien können sie sich heute nicht berufen, entscheidet das Bundesgericht. Im konkreten Fall geht es um einen Kosovaren, der 2 Jahre lang in einem Hotelbetrieb in der Schweiz gearbeitet und dort AHV-Beiträge bezahlt hat. Diese Beiträge bekommt er rückvergütet, einen Rentenanspruch hat er aber nicht. Osman Osmani vertritt in der Gewerkschaft UNIA die Interessen der südosteuropäischen Mitglieder. Das Urteil sei nicht erfreulich, sagt er. Weitere Beschwerden seien hängig. Der Bundesrat sei gefordert, unverzüglich ein Abkommen mit dem Kosovo abzuschließen.
Neues Ungemach für die Schweizer Banken. Sie verlieren bis zu 500 Millionen Franken an Großbritannien. So viel hatten die Schweizer Banken dem britischen Staat bezahlt, als Entschädigung für verloren gegangene Steuereinnahmen. Geregelt wurde das in einem Abkommen zwischen den beiden Staaten, weil Schweizer Banken auch Engländern zur Steuerflucht verholfen hatten. Nun müssen die Banken diese Garantiezahlung mindestens zum Teil abschreiben. Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion. Wieso denn das?
Wir müssen zuerst einen kurzen Blick in die jüngere Bankengeschichte werfen. Mit diesem Abkommen hatten die britischen Bankkunden, die Schwarzgelder bei Schweizer Banken hatten, die Wahl. Sie konnten entweder ihre Gelder gegenüber den britischen Behörden offenlegen oder aber die Schweizer Bank hat eine Abgeltungssteuer bezahlt, ungefähr ein Viertel des Vermögens. Und so wurde dann aus dem britischen Schwarzgeld Weißgeld. Offenbar haben nun mehr als gedacht Engländer den Weg gewählt, dass sie sich gegenüber ihren Behörden legalisiert haben. Und zudem waren viele dieser britischen Bankkunden offenbar nicht steuerpflichtig in Großbritannien. Und das hat nun dazu geführt, dass nicht die ursprünglich erhofften 4 bis 7 Milliarden Franken nach Großbritannien geflossen sind von den Schweizer Banken, sondern deutlich weniger. Und deshalb erhalten die Schweizer Banken jetzt wohl die bereits bezahlten 500 Millionen eben nicht zurück. Diese Garantiesumme, die wäre erst zurückgekommen, wenn mindestens 800 Millionen nach Großbritannien geflossen sind. So viel werden es wahrscheinlich nicht sein. Man weiß noch nicht, wie viel es dann wirklich sein werden.
Also ist das Geld verloren, muss man das sagen, die Schweiz hat jetzt einfach schlecht verhandelt.
Nein, ich glaube, die Schweiz wurde vor allem vom Gang der Geschichte überholt. Man muss da eben auch noch mal zurückblicken. Im Jahr 2009, 10, 11 war die Strategie der Schweizer Politik und der Schweizer Banken, dass man auf Doppelbesteuerungsabkommen gesetzt hat, auf Abgeltungssteuerabkommen und dass man damit den automatischen Informationsaustausch verhindern wollte. Man wollte Daten liefern, man wollte nicht Daten liefern, sondern Abgeltungszahlungen. Und diese Strategie, die ist nun nicht aufgegangen, aber man hat sich das halt etwas kosten lassen und das ist jetzt die Rechnung.
Heißt das, diese Strategie war einfach ein Fehler?
Was den automatischen Informationsaustausch betrifft, schon. Da hat die Geschichte einen anderen Gang genommen. Den konnte man mit diesem Abkommen nicht verhindern. Aber das Abkommen mit Großbritannien oder auch anderen Ländern wie Österreich hilft wenigstens, das Problem der unversteuerten Gelder, die schon hier sind, zu regeln. Die Kunden können eben wählen, ob sie sich offenlegen wollen oder ob die Bank die Steuern bezahlen soll. Und dieses Problem muss so oder so gelöst werden, auch wenn dann mal der automatische Informationsaustausch kommt. Der regelt dann die Zukunft, nicht aber die Vergangenheit.
Noch einmal zu diesen 500 Millionen Franken, die verloren sind. Wer trägt diese Kosten?
Die Banken, die Schweizer Banken teilen sich diese 500 Millionen. Die beiden Grossbanken tragen je rund einen Fünftel. Die Credit Suisse schreibt deshalb maximal 90 Millionen Franken ab. Für die UBS wird es in der ähnlichen Größenordnung sein. Und die kleineren, die zahlen entsprechend weniger.
Danke für diese Informationen, Barbara Witzmer. Datenanzapfen im großen Stil sei nichts Außergewöhnliches. Das sagte der amerikanische Außenminister, als der Abhör- und Spionageskandal aufflog. Im Klartext, alle tun es. Schon bald hieß es, die Briten seien noch schlimmer. Und jetzt wird klar, auch der französische Nachrichtendienst hat ganz große Ohren. Aus Paris, Rudi Meder.
Le Big Brother Français, so nennt die Zeitung Le Monde das Netz von Computern und Satelliten, das auch in Frankreich das Internet großflächig überwacht. Ausspioniert wird laut dem Bericht alles, der E-Mail-Verkehr, SMS, Telefonverbindungsprotokolle, aber auch soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. Die riesigen Datenmengen werden dann in einem Supercomputer am Boulevard Mortier in Paris für Jahre gespeichert. Dies treibt jedem Datenschützer den Schweiß ins Gesicht. Und noch etwas lässt Datenschützer erbleichen, auch der Zugriff auf die Datenmengen ist sehr locker geregelt. Nicht nur die Direktion für äußere Sicherheit bedient sich nach Belieben, auch der Inlandnachrichtendienst, la Direction Générale du Renseignement Intérieur, holt sich, was sie braucht. Ja, auch die Meldestelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei oder der Zoll, alle schöpfen fröhlich aus dem Datenmeer. Eine wirkliche Kontrolle gibt es laut der Zeitung Le Monde nicht. Natürlich möchten die Geheimdienstler wissen, wer mit wem telefoniert, von wo nach wo, wie lange die Gespräche dauern. Wenn das alles aber flächendeckend gemacht wird, ohne Bezug zum Terrorismus, dann liegt die Missbrauchsgefahr auf der Hand. Es wird möglich, politische Gegner auszuspionieren, ihr Umfeld zu erforschen. Die Nachrichtendienstler mit den großen Ohren räumen laut Le Monde denn auch ein, dass dies alles illegal sei oder dass zumindest eine rechtliche Grundlage fehle. Denn in der Theorie muss auch in Frankreich jede Überwachungsaktion zielgerichtet sein. Die Franzosen haben einen Blick auf den kleinen Bruder des amerikanischen Geheimdienstes werfen können, le petit frère des services américains, der ihre elektronische Kommunikation überwacht. Allein, es gibt im Land keine Aufregung, keine Debatte. Radio und Fernsehen nehmen das Thema nicht auf. Die Zeitung Le Monde hat für die meisten nur bestätigt, was sie eh schon wussten.
Rudi Meder mit neuesten Abhörgerüchten, diesmal aus Frankreich. Wanzen, kopierte Mails, Daten, Unmengen. Edward Snowden hat eigentlich Ungeheuerliches bekannt gemacht. Nur die Bevölkerung scheint das wenig zu erstaunen und auch wenig zu kümmern. Ich fragte Sandro Geiken, er ist Sicherheitsforscher der Freien Universität Berlin. Die Bürger scheint diese Entwicklung nicht zu beunruhigen. Stimmt der Eindruck?
Ja, in gewisser Weise stimmt er, denn die Bürger sind von so großen nachrichtendienstlichen Organisationen wie der CIA natürlich gewohnt, dass die sowas machen. Andererseits hat es natürlich in heutigen Zeiten ganz andere Implikationen, weil natürlich sehr viel mehr Informationen gewonnen werden und weil mit diesen Informationen auch sehr viel mehr gemacht werden kann.
Sie sprechen es an, es ist ja nicht nur der CIA. Aus Frankreich kommen jetzt die neuesten Gerüchte, Deutschland ebenfalls, Großbritannien. Ist denn diese Haltung nicht etwas naiv?
Schon ein bisschen naiv. Man muss aber halt eben erstmal klären, was man denn dann eigentlich will jetzt in diesen neuen Zeiten. Ja, wir haben halt dahingehend ein neues Zeitalter im Vergleich zu den 80er Jahren, weil halt eben so wahnsinnig viel auf diesem Vektor erfahren werden kann und auch so wahnsinnig viel manipuliert werden kann. Und die Nachrichtendienste freuen sich darüber natürlich erstmal. Die haben jetzt ein tolles neues Werkzeug und machen aber auch eigentlich nur das, was sie früher schon immer gemacht haben. Und wir müssen jetzt halt politisch auch den Nachrichtendiensten sagen, was wir davon wollen und was wir nicht wollen. Dafür müssen wir allerdings auch erstmal Politiker haben, die sich gerne mit diesem Thema beschäftigen. Und das fehlt leider beides ein bisschen.
Könnte auch ein weiterer Grund sein, dass die Leute sich nicht aufregen oder nicht etwas unternehmen, dass sie sich ohnmächtig fühlen gegenüber diesen Bespitzelungen?
Man ist natürlich auch ein bisschen ohnmächtig, was so die US-Regierungsgeschichten angeht. Ja, also die CIA ist einfach auch eine Institution, die sehr weit weg ist von uns. Andererseits aber, denke ich, könnte man schon viel machen. Ja, man könnte ja den eigenen Politikern zu verstehen geben, dass einem das wichtig ist durch Verhalten in der Wahl. Wir haben durchaus auch Parteien, die das auch thematisieren. Oder durch Demonstrationen auf der Straße. Man hat ja auch sonst gegen internationale Militärinterventionen zum Beispiel demonstriert. Aber da scheint das Interesse tatsächlich nicht hoch genug zu sein.
Und warum denken Sie, ist das so?
Es ist schwierig zu sagen, warum sich die Leute jetzt gerade nicht so interessieren für Datenschutz. Wir denken, dass es zum Teil so ein bisschen Gewohnheitseffekt ist, also dass man sich an diese Thematik gewöhnt hat, dass man auch gemerkt hat, dass einem jetzt ja unmittelbar persönlich gar nicht so viel passiert.
Früher, wenn wir so zurückdenken, als die Stasi die Bevölkerung bespitzelte, konnte das schwerwiegende Konsequenzen haben, bis hin zu Gefängnis. Ist das Datensammeln heute im Vergleich dazu einfach nicht so schlimm?
Naja, man bewertet das natürlich auch immer in Relation zu den Konsequenzen, ja, was dann da passiert. Aber wir haben natürlich keine totalitären Regime. Ja, wir haben also legitime, funktionierende Rechtsstaaten. Da gibt es sicherlich mal Ausreißer und Sachen, die nicht so sind, wie man sich das vorgestellt hat, aber wir müssen halt eben tatsächlich realpolitisch gesehen sozusagen nicht mit gravierenden Konsequenzen rechnen. Ja, und selbst wenn es mal Fehlschritte gibt oder Fehleinschätzungen, können wir davon ausgehen, dass wir das vor Gericht wieder bereinigen können. Von daher sind das schon informierte Handlungen, wenn man da jetzt nicht so sehr aufgeregt ist.
Werden wir noch ganz konkret. Welche Möglichkeiten hätte denn der Staat? Was kann er mit gesammelten Daten im schlimmsten Fall tun? Zum Beispiel mit Daten über Sie?
Na, die totalitären Staaten betreiben das natürlich auch, und das ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario, das wir da haben, um das wir uns auch dringend außenpolitisch eigentlich alle kümmern müssten. Denn die benutzen das natürlich, um schon relativ frühzeitig mögliche Oppositionen zu entdecken. Ja, die gucken also genau, wer treibt sich worum, wer erzählt möglicherweise staatsfeindliche Dinge, wer liest Literatur, die einem nicht in den Kram passt, oder Webseiten, die einem nicht in den Kram passen, und benutzen das also, um sehr präzise Profile anzulegen von möglichen Oppositionellen und um die halt eben auch relativ frühzeitig schon einzukassieren, wenn sich da irgendwie in irgendeiner Form Widerstand bilden sollte.
Sagt Sandro Geiken, Sicherheitsforscher der Freien Universität Berlin. Ein Gerät wird unter der Hand verkauft, eine Wand nach Feierabend in Schwarzarbeit weiß gestrichen. Die Schattenwirtschaft, auch in der Schweiz gibt es sie, und nicht zu knapp. Die Schattenwirtschaft macht nach neuesten Schätzungen 7% des Bruttoinlandprodukts aus. Dem Staat entgehen dabei zwar Steuern, doch insgesamt nütze diese Schattenwirtschaft dem Land, sagen Experten, solange sie eine gewisse Schwelle nicht überschreitet. Klaus Ammann berichtet.
Eine Wand verputzen zum Beispiel, das geht auch ohne großes Aufhebens, ohne Rechnung. Peter Beriswil, der Direktor des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes.
Die Schattenwirtschaft ist für unsere Branche ein sehr grosses Problem. Die Konsequenz ist vor allem der enorme Preisdruck, der entsteht.
Preisdruck auf die legal arbeitenden Gipser und Maler entsteht dann, wenn die Konkurrenz günstiger arbeitet, ohne Sozialabgaben und Steuern zu bezahlen. Doch unter der Hand werde auch schneller und schludriger verputzt und gestrichen, sagt Beriswil.
Ich bin überzeugt, in einigen Jahren, aufgrund dieses Preisdrucks bzw. dieser mangelnden Qualität der Arbeiten, werden wir einen Riesenschaden haben.
Doch für die abblätternde Farbe werde dann niemand die Verantwortung übernehmen. Was für die Branche ein grosses Problem ist, ist für die Schweiz insgesamt keines. Gut 7% des Bruttoinlandprodukts entsteht im Schatten. Das ist deutlich weniger als in allen anderen Ländern der OECD, mit Ausnahme der USA. Friedrich Schneider, Professor an der Universität Linz, erstellt die entsprechende Rangliste jedes Jahr. Er erklärt sich die gute Stellung der Schweiz so.
Weil die Steuerbelastung in der Schweiz signifikant tiefer ist, die Schweiz relativ gesehen viel weniger reguliert ist, und weil durch die föderale Struktur und die Elemente der direkten Demokratie in der Schweiz der Bürger das Gefühl hat, dass er doch einiges mitzubestimmen hat und dadurch seine Einstellung zum Staat um einiges besser ist wie die des Österreichers oder wie die des Deutschen.
Friedrich schätzt, dass dem Staat pro Jahr 1 bis 2 Milliarden Franken an Steuern und Abgaben entgehen. Das sei allerdings eine heikle Schätzung, sagt er.
Da mache ich die Annahme, gäbe es keine Schattenwirtschaft in der Schweiz, dann würde das alles in der offiziellen Wirtschaft nachgefragt. Und die Annahme kann man heftig kritisieren. Wahrscheinlich würde dann die Hälfte bis ein Drittel nur nachgefragt, weil es ja alles viel teurer ist in der offiziellen Wirtschaft aufgrund der Abgabenbelastung.
Insgesamt profitiere deshalb die Schweizer Volkswirtschaft von der Schattenwirtschaft.
Weil zusätzliche Wertschöpfung entsteht, weil zusätzliches Geld verdient wird, und das wird zu mindestens 3/4 in der Schweiz sofort wieder ausgegeben.
Christoph Schaltegger relativiert. Er ist Professor für öffentliche Finanzen an der Universität Luzern.
Die positiven Effekte, die sich aus der Schattenwirtschaft auf die offizielle Wirtschaft ergeben, rechtfertigen natürlich die Schattenwirtschaft nicht, aber ich glaube, es ist einfach im Ausmaß, wo es die Schweiz kennt, ein Übel, das zu akzeptieren ist.
Um dieses Übel in Grenzen zu halten, müsse die Schweiz vor allem darauf achten, Fehler der Nachbarländer nicht zu kopieren. Dort hat sich gezeigt, mehr Regeln fördern die Schattenwirtschaft. Schaltegger nimmt das Beispiel Mindestlohn.
Mindestlöhne, ich glaube, das kann man sagen, da muss man damit rechnen, dass sie die Schattenwirtschaft antreiben. Denn Arbeit unterhalb eines Mindestlohns kann nur noch im Schatten angeboten und nachgefragt werden. Und es hängt dann von der Größe dieses Mindestlohns ab, wie viel er zur Schattenwirtschaft beiträgt oder nicht.
Die Experten gehen also davon aus, dass die Schattenwirtschaft in der Schweiz eine Talsohle erreicht hat, dass die Versuchung eher wieder wächst, weiße Decken in Schwarzarbeit zu streichen, Produkte zu fälschen, Dienstleistungen ohne Rechnung anzubieten.
Klaus Sammann. Schattenwirtschaft ist auch Thema in unserem Wirtschaftsmagazin Trends. Der Trends beleuchtet schummrige Ecken der Wirtschaft ab morgen bis Mitte August, jeden Samstag nach 7:45 auf Radio SRF 1. In der ersten Folge heften wir uns einem Ladendetektiv an die Fersen. Rendezvous, jetzt ist es 12:05. Es ist ein Leckerbissen fürs Ohr. Jedes Jahr das Montreux Jazz Festival, das bekannteste Festival der Schweiz. Im ausverkauften Saal eröffnet Leonard Cohen am Abend mit seinem zweiten Konzert offiziell den Konzertreigen. Es ist das erste Montreux Jazz Festival ohne seinen Gründer, ohne Claude Nobs, und das erste unter der Leitung von Mathieu Jaton. Und der 38-Jährige geht in Montreux zurück zu den Wurzeln. Thomas Gutasson.
It will be the first time tonight that Miles Davis and Quincy Jones will be on the same stage.
1991, Claude Nobs kündigt in Montreux Miles Davis und Quincy Jones an, die zum ersten Mal zusammen auftreten. Einer der letzten Auftritte von Miles Davis überhaupt. Ein einmaliger Moment, sagt heute Mathieu Jaton.
Certainement un des plus grands moments du festival. Miles Davis 1991 avec Quincy Jones, l'avant-dernier concert de Miles avant sa mort. Évidemment, c'est extrêmement fort.
Zum ersten Mal in der bald 50-jährigen Geschichte des Festivals leitet nun ein anderer die Geschicke in Montreux. Der 38-jährige Mathieu Jaton ist ein Zögling von Claude Nobs, schon seit über 10 Jahren mit an Bord, seit 2001 als Geschäftsleiter im Hintergrund tätig. Nun muss er die Rolle wechseln, ins Rampenlicht treten, ohne Nobs zu imitieren.
Ça ne se remplace pas. C'était son bébé, c'était sa maison, c'était son truc.
Weil sich ein Claude Nobs einfach nicht nachmachen lasse. Dazu seien sie auch zu unterschiedlich.
Claude était quelqu'un de plus excentrique, parfois colérique.
Claude war exzentrischer als ich. Einer, der auch mal in die Luft ging. Ich bin viel ruhiger, schüchterner und versuche, die Türen sanft zu öffnen und sie nicht aufzustoßen, wie Claude, sagt Mathieu Jaton.
Justement, Claude, il poussait une porte et puis moi je faisais en sorte que la porte s'ouvre tranquillement.
Dort der Patriarch, der aus dem Bauch entschied, da der junge Teamplayer, der den Konsens sucht. Doch am Festival ändern werde sich deshalb nichts dieses Jahr, ist der Jazz-Redaktor beim Westschweizer Radio, Yvan Ischer, überzeugt.
Pour le moment, avec Mathieu, absolument rien.
Einerseits, weil das diesjährige Festival zu einem guten Teil von Claude Nobs selbst organisiert wurde, andererseits, weil das Montreux Jazz Festival ein großer Tanker sei, der so schnell seinen Kurs nicht ändere, meint der Experte. Jaton sei zwar gut vernetzt, doch kann er nicht die Freundschaften von Claude Nobs beerben. Viele der Musiker kamen und kommen auch dieses Jahr noch für Claude Nobs. Kommen sie künftig auch für Mathieu Jaton?
Non, ils vont pas venir pour moi. Ils vont venir pour le Montreux Jazz Festival.
Nein, das werden sie nicht, meint der neue Direktor. Er ist aber überzeugt, dass sie weiterhin wegen der Marke Montreux Jazz Festival kommen werden. Doch genau diese Marke steht seit Jahren in Kritik. Bei einem Programm mit Prince, Leonard Cohen, ZZ Top, Joe Cocker oder Kraftwerk wie dieses Jahr könne man nicht mehr von einem Jazzfestival reden, meint Monsieur Jazz, Yvan Ischer.
Non, c'est objectivement plus un festival de jazz, c'est absolument clair. Quand c'est un véritable melting pot et qu'il y a vraiment de tout, qu'il y a plus de pop et de rock, etc. que de jazz, moi je n'y trouve pas mon compte en tant que passionné de jazz.
Wenn ein Festival zum Schmelztiegel verschiedenster Musikgattungen werde, komme er als Jazzliebhaber in Montreux nicht mehr auf seine Rechnung. Für Karin Zuber, Leiterin des GUI Jazz und seit kurzem auch des MOOTS in Zürich, ist Montreux zu groß geworden für ein Jazzfestival.
Die Entwicklung von Montreux hat eine Wendepunkt genommen, wo sie vom Casino zum Stravinsky umziehen mussten. Und Stravinsky Hall hat 4000 Leute. Und ab dann war es ein Popfestival, aber es ist kein Jazzfestival mehr.
Eine Kritik, die Mathieu Jaton akzeptiert und reagiert.
Et c'est ce qui nous a amené cette année à créer le Jazz Club pour vraiment aussi reséduire cette clientèle qu'on a peut-être perdue.
Im neu geschaffenen Montreux Jazz Club sollen die eingefleischten und gut betuchten Fans künftig wieder auf ihre Rechnung kommen. Für 80 bis 200 Franken wird dort im kleinen, intimen Rahmen, 300 Leute, bester Jazz von der nahen Bühne serviert und kühle Drinks von Kellnern mit Schlips. Das Back to the Roots im Jazz Club, vielleicht ein erster Fingerabdruck von Mathieu Jaton. Der neue Direktor will sich peu à peu seiner Aufgabe annähern.
Donc 2014, 2015, 2016, ben petit à petit aussi, je vais imposer une certaine personnalité plus importante.
Aujourd'hui, je suis vraiment encore dans la construction de l'après-Claude, ce qui est normal.
Dieses Jahr ging es aber hauptsächlich darum, den Abschied von Claude Nobs zu verarbeiten.
Thomas Gutterson, und gleich ist es eins, und damit geht es dann weiter mit dem Bankenombudsmann, der in Pension geht. Zuerst aber noch der Blick auf die Schlagzeilen. Bitte, Damian Rast.
Die Schweiz muss an Personen, die nach Kosovo zurückkehren, auch in Zukunft keine AHV- und IV-Renten mehr bezahlen. Dies hat das Bundesgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Bis März 2010 hatte die Schweiz diese Renten noch in den Kosovo gewährt. Auf Schweizer Bankkonten gibt es weniger unversteuerte britische Vermögen als bisher angenommen. Das zeigt eine Bilanz der Schweizerischen Bankiervereinigung zur Umsetzung des Steuerabkommens mit Großbritannien. In der Schweiz sind die Einkommensunterschiede im Vergleich zu anderen Ländern gering. Das zeigt eine Studie der liberalen Denkfabrik Avenir Swiss. Was die Löhne von Vollzeitangestellten betrifft, steht die Schweiz gar an der Spitze der OECD-Länder.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.